Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute habe ich die liebe Martina Wotsch von Tamaris zu Gast. Martina ist als Teammanagerin Online-Marketing für alle digitalen und nicht digitalen Marketingkampagnen verantwortlich. Sie erzählt so ein bisschen, wo sie eigentlich herkommt, nämlich aus dem Performance-Marketing, aber jetzt eben in der Gesamtverantwortung fürs Online-Marketing ist. Wir gehen ein bisschen durchs Team, wir sprechen über die Online-Marketing-Kanäle, die bei Wortmann-Tamaris, so heißt die Marke, Wortmann ist das Unternehmen, eine Rolle spielen. Und letztendlich wollen wir heute mal richtig in den Deep Dive gehen, und zwar über den Full Funnel. Wir gehen rein und sprechen zum Beispiel darüber, was eine Sanduhr bedeutet bei Tamaris und wie kommunikativ als auch KPI-seitig ein Full Funnel bei Tamaris funktioniert. Hört sich spannend an? Wenn ja, dann bleibt dran, hört unbedingt in die Folge rein. Martina erzählt euch ganz viel darüber, wie eine gute Full-Funnel-Strategie aussieht.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit der lieben Martina Wotsch. Martina, hallo, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Hallo Daniel, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf bei den Marketing Pioneers. Und ja, ich bin Martina, wie du schon gesagt hast. Ich bin jetzt seit nunmehr 18 Jahren im Online-Marketing, was deutlich länger klingt, als ich es mir wünschen würde. Sowohl im B2B-Bereich habe ich was gemacht, als auch im B2C-Umfeld und bin jetzt seit ziemlich genau 9 Jahren bei der Marke Tamaris. Ich bin im Performance-Marketing gestartet, also ein echtes Performance-Marketing-Kind und da liegt auch meine Ursprungsleidenschaft, meine Wurzeln. Und seit circa 4 Jahren bin ich Teamlead des Online-Marketings bei Tamaris. Das heißt, das beinhaltet nicht nur das Performance-Marketing, sondern auch die oberen Funnel-Stufen, also alles, was sich im Upper-, Middle- und Lower-Funnel dann letztlich bewegt, ist in meinem Team vereint.
Mhm. Danke dir. Das führt mich auch gleich zu meiner ersten Frage, die ich an dich habe, und zwar, wie es dazu kam. Also habt ihr organisatorisch sozusagen zwei Teams zusammengelegt oder bist du eine Stufe aufgestiegen? Also wie kam es zu der Gesamtverantwortung?
Also wir haben natürlich damals, also das ist jetzt wie gesagt so circa 4 Jahre her, darüber nachgedacht, wohin entwickelt sich Marketing, Online-Marketing, Performance-Marketing in den nächsten Jahren? Und was müssen wir eigentlich tun, um in dieser schnelllebigen Online-Welt marktfähig zu bleiben? Und ja, also was sind eigentlich die Schritte, die als nächstes notwendig sind? Und zu dem Zeitpunkt, als das erfolgt ist, habe ich das Performance-Marketing geleitet im Rahmen des Tamaris Online-Shops, tamaris.com. Und im Rahmen dessen haben wir überlegt, okay, wo geht's hin? Und dann hat es letztlich eine interne Umstrukturierung gegeben, weil wir gesagt haben, zukünftig darf man eigentlich nicht mehr Performance-Marketing sozusagen als Bubble betrachten, sondern muss das Thema viel ganzheitlicher denken. Das heißt, ich bin zu dem Zeitpunkt in das bis dahin recht klassische Tamaris-Marketing gewechselt, aus dem Online-Shop beziehungsweise aus dem E-Commerce-Team, und eben sozusagen diese beiden Welten vereint, also Upper-Funnel-Marketing, alles, was im Bereich Branding bis dahin online passiert ist, und eben den Performance-Bereich.
Okay, was ja sehr visionär dahingehend war, dass ja mittlerweile auch das Performance-Marketing wirklich endlich ist, ne? Also insbesondere das Thema Measurement wird ja seit Jahren jetzt heiß diskutiert mit den Einschränkungen auch der großen Player, wo man halt nicht mehr alles perfekt durchmessen kann. Wie seid ihr jetzt strukturiert, wenn wir mal in dein Team reinschauen? Also welche Menschen sitzen da und was tun die ganz konkret, wenn wir vielleicht so mal ein bisschen durch die Kanäle durchgehen?
Mhm. Also in meinem Team, wie gesagt, kümmern wir uns um den kompletten Online-Bereich. das geht natürlich mit so Dingen los, die sich heute nicht mehr wegdenken lassen, wie die ganze Social-Media-Landschaft mit Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Dann ist der Bereich Influencer-Marketing bei mir angesiedelt. Alles, was mit Performance zu tun hat natürlich auch, also Newsletter-Marketing, Google AdWords, AdWords darf man nicht mehr sagen, beziehungsweise es heißt nicht mehr so inzwischen Google Ads. Dann natürlich der ganze Bereich SEO, organische Optimierung, alles was mit Content auf tamaris.com zu tun hat. Also wie werden Seiten überhaupt gestaltet, wie sehen Landing Pages für Kampagnen aus und so weiter. Dann der ganze Bereich Affiliate Marketing und natürlich auch unsere, wir nennen sie Always On Kampagne. Das ist letztlich eine Full-Funnel-Digital-Kampagne, die 12 Monate im Jahr durchgängig läuft, in unterschiedlichen Themenschwerpunkten und den kompletten Funnel bedient.
Da wollen wir später noch gleich ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir das tun, also erstmal vielen Dank für die Aufzählung, was alles bei dir liegt. Finde ich gut. Ich wiederhole es auch immer wieder im Podcast, weil es gibt halt viele Organisationen, die noch relativ stark geteilt sind. Also wo beispielsweise das Thema Online Performance Marketing irgendwo in der Vertriebsbereich beispielsweise verankert ist und dann gibt es halt noch ein Marketing, klassisches Marketing, wo dann auch Digital Branding abläuft, was dann irgendwo im Marketing, Marketing-Kommunikation verankert ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann über ein Thema spricht, das wir heute noch auf der Agenda haben, nämlich den Full Funnel, weil du dann ja spätestens auf Teamebene sozusagen eine künstliche Trennung hast. Man kann das natürlich dann projektübergreifend auch wunderbar lösen, aber erstmal organisatorisch ist es getrennt. Jetzt ist es bei euch in einer Hand, das ist klasse. Ich würde gerne noch mal einen Schritt tiefer gehen, was die Kanäle angeht, weil du hast jetzt sehr viel aufgezählt. Vielleicht starten wir mal bei Social. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr klassisch bei Meta natürlich unterwegs seid. Aber welche sozialen Netzwerke bedient ihr noch und welche Rolle spielen die, wenn du uns da netterweise so ein bisschen Einblick geben kannst?
Also ganz grundsätzlich bedienen wir alles im Meta-Universum, also Facebook und Instagram. Dann haben wir TikTok natürlich und in Teilen auch Pinterest. Also das sind die wesentlichen Plattformen, wobei, wenn wir über Social Media reden, man ja eigentlich YouTube auch mit hinzuzählen müsste, ja. Obwohl es ja streng genommen kein richtiger Social Media Kanal ist, sondern eine Content-Plattform.
Ich glaube, Google sieht es schon so ein bisschen als Social Media Plattform, zumindest stellen sie es in den Präsentationen auch immer so dar, aber genau. Kann man drüber streiten, ob es ein Social Network ist, ja.
Genau, also da scheiden sich die Geister eben so ein bisschen. Nichtsdestotrotz sind das die Kanäle auch in der Vielfalt unserer Zielgruppe, wo wir unsere Kunden am besten erreichen. Das kommt natürlich komplett drauf an, wen wir erreichen, was wir für Inhalte kommunizieren wollen und ja, was halt auch letztlich die Botschaft ist, beziehungsweise der Zweck. Also wenn wir über Social Media Marketing reden, ganz klar, wenn wir beispielsweise über so eine Plattform wie Instagram reden, das ist natürlich nicht unser Number One Go-To Point für Purchase beziehungsweise Lower Funnel Maßnahmen, weil sie in den meisten Fällen eben kein Click-Out erlauben. Klar, bei den Stories in Teilen ist das möglich, aber da ist beispielsweise für den Abverkauf eine Plattform wie Facebook deutlich stärker. Bei TikTok sehr ähnlich, da geht es eher auch um den Konsum von Content, genauso wie bei YouTube, dass es eher darum geht, was schaue ich mir gerade an, was für Botschaften werden transferiert und die Marke rückt ein klein wenig oder anders formuliert nicht die Marke, sondern das Produkt rückt ein klein wenig in den Hintergrund.
Es gibt zwei Social Networks, also mindestens zwei, die ich jetzt in deiner Aufzählung vermisst habe. Einerseits Snapchat, da wäre meine Frage, warum Pinterest, aber kein Snapchat?
Snapchat haben wir vor einiger Zeit getestet, offen gestanden nicht mit so guten Leistungswerten. Und wir schauen uns natürlich auch an, welches Netzwerk sich mit anderen überschneidet, beziehungsweise wo wir Zielgruppenüberschneidungen haben. Und man muss sich bei den unterschiedlichen Kanälen ja auch Gedanken darüber machen, wie sind Botschaften aufbereitet? Also wie kommuniziere ich eigentlich mit der Zielgruppe, die auf diesen Plattformen unterwegs ist? Und ja, da ist Snapchat einfach in dem Moment die Plattform, die für uns am wenigsten...
Was habt ihr getestet? Also klassische Lower-Funnel-Formate im Performance-Bereich oder auch beides, auch im Upper-Funnel oder nur Upper-Funnel?
Wir haben beides getestet, beziehungsweise wir haben etwas im Upper-Funnel gemacht. Wir haben in der Vergangenheit, das ist tatsächlich auch schon einige Jahre her, Awareness gemacht und auch einen eigenen Kanal auf Snapchat gehabt. Der wird aber aktuell nicht mehr bespielt. Und wird auch für die Maßnahmen oder den Maßnahmenmix nicht mehr verwendet.
Okay. Bevor wir über Organic und organische Wachstumspotenziale sprechen, vielleicht nochmal zu Google Ads. Da sind wir jetzt noch nicht drüber gegangen. Google Ads als Ökosystem sozusagen ja unausweichlich. Würde mich mal interessieren, welche Kampagnentypen ihr aktuell nutzt. Also Performance Max als Beispiel genannt. Und da hattest du mir verraten, dass ihr auch einen Test aktuell macht oder gerade abgeschlossen habt. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
Also mittlerweile stellen wir fest, dass sich gerade dieses Ökosystem von Google in den letzten Jahren wirklich stark gewandelt hat. Also grundsätzlich kann ich ganz pauschal sagen, dass wir im Bereich Google jetzt gar nicht nur Google Ads als Performance-Kanal, sondern im ganzen Google-Kosmos recht progressiv unterwegs sind. Das heißt, alle Testformate, alle Betas, die es so auf der Google-Welt gibt und die sich für uns eignen, die testen wir in der Regel. Wie du richtig gesagt hast, Performance Max setzen wir ein als Bestandteil des kompletten Funnels. Performance Max ist allerdings eher abverkaufsgetrieben. Und da merken wir auch, dass es wirklich, wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich auch andere Kampagnenformate, die wir testen, die ja Middle- oder auch Upper Funnel sehr gut funktionieren und wo wir halt immer wieder austarieren, macht das Sinn. Wir waren auch sehr früh dabei, ich sag immer TrueView for Action. Ich habe es letztens zu dir auch gesagt, sie hieß auch mal TrueView for Action. Ich glaube, jetzt heißen sie Video Action Campaigns, die mittlerweile auch ein sehr fester Bestandteil unseres Marketing-Mix sind, weil sie halt eben Komponenten aus den unterschiedlichen Funnel-Stufen vereinen. Und das sind halt wirklich Kampagnenformate, was wir in der Vergangenheit bei Google auch immer wieder festgestellt haben, dass diese Welten halt eben gemerged werden und man sie gar nicht mehr so klar unterscheiden kann, wo man eine emotionale Botschaft, aber auch eine Produktconnection miteinander vereinen kann. Und das in Gänze, unabhängig vom Kanal, funktioniert bei uns wirklich sehr gut.
Also Google trennt ja schon so ein bisschen, ne, weil sie haben ja dann irgendwann vor einem Dreivierteljahr auch angefangen, die Demand-Gen-Kampagnen einzuführen, die ja dann Gmail, Inventare, Discovery und YouTube Shorts unter anderem auch und Feed-Inhalte dann auch vereinen. Mit der klaren Botschaft Richtung Advertiser, hey, wenn du nicht nur sozusagen im Lower Funnel fischen möchtest, was ja unser Performance Max tut, dann nutze doch bitte Demand-Gen. Frage an dich, habt ihr es getestet? Nutzt ihr das jetzt schon als festen Bestandteil für eher upper-funnelige Zielgruppen-Neuerreichung oder wie geht ihr damit um?
Wir nutzen Demand-Gen aktuell, nicht in allen Ländern, aber in ausgewählten Testmärkten. Und du hast vollkommen recht, ich muss mich da korrigieren, weil ich sozusagen in meinem eigenen Marketing-Tamaris-Funnel denke. Wir haben mit Google auch schon mehrfach diskutiert, welcher Kampagnentyp denn eigentlich in welche Funnel-Stufe gehört. Weil Demand-Gen ist natürlich etwas, was nicht direkt im Lower-Funnel angesetzt wird, wo wir aber merken, ähnlich wie bei den TrueView for Actions oder auch bei den Shorts, dass sich trotzdem Abverkaufspotenziale daraus ergeben. Also auch Maßnahmen, die vielleicht im ersten Schritt gar nicht für einen Performance-Charakter oder für einen Abverkaufscharakter konzipiert sind, können gleichzeitig Botschaft erzählen und den Abverkaufscharakter haben. Und deswegen gehen wir mit dieser Clusterung von Google relativ flexibel um einfach zu identifizieren, was passt denn für unsere Marke. Und wie gruppieren wir das für uns ein? Weil wir eben feststellen, dass es manchmal nicht ganz nach Blaupause funktioniert, ja.
Funktioniert der Konsument ja auch nicht, ne? Muss man
genau,
mal sagen.
Richtig.
Er sagt ja auch nicht, oh, jetzt bin ich im Mid-Funnel und morgen kaufe ich es vielleicht, dann bin ich im Lower-Funnel und
ganz
genau so verhalte ich mich und dann suche ich nochmal nach der SEA-Brand am Ende, weil der Advertiser hat seine Kampagne ja so gestaltet, dass ich dann quasi da nochmal draufklicken muss.
Ja, also, ganz genau.
Das so funktioniert es ja auch nicht, ne? Deswegen,
das wäre einfacher. Ja. Dann wäre unser aller Leben nicht so spannend.
Ja, okay, aber das heißt, du sagtest jetzt gerade, okay, es funktioniert gut. Also war, glaube ich, auf Performance Max bezogen. Aber wenn du jetzt euren Funnel nehmt, über den wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen wollen, also was heißt dann die Aussage, das funktioniert gut? Auf welche KPI, also was ist euer ausschlaggebende KPI im Lower Funnel? Und wenn du dann sowas wie Demand Gen daneben legst, wie bemesst ihr dann diesen Kampagnentyp? Und was muss passieren, damit der auch in Anführungszeichen gut funktioniert?
Also ganz grundsätzlich clustern wir den Funnel eben in Awareness, Consideration und Purchase. Also das sind unsere drei Stufen. Das ist auch eine relativ klassische Betrachtung. Wir sind ursprünglich an die Sache rangegangen und haben halt eben gesagt, okay, wir müssen die Marke Tamaris digitalisieren. Also ich hole jetzt, sei mir nicht böse, ich hole mir so ein bisschen aus, damit
der Zuhörer auch versteht. Ja, deswegen sprechen wir ja und das ist ja auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wenn du so ein bisschen erzählst, wie ihr dazu gekommen seid. Deswegen, genau.
Weil wir uns natürlich gefragt haben im Rahmen dieses Merges und im Rahmen des Gedankens, okay, wir wollen jetzt Full Funnel machen, haben wir uns natürlich gefragt, wie schaffen wir es, die Kunden ganzheitlich anzusprechen? Und wie können wir starke Botschaften kommunizieren? Und das Ziel dabei war wirklich zu sagen, hey, wir müssen eine Zusammenführung von reinem Branding, das, was wir auch initial hatten, und Performance-Marketing schaffen und im besten Fall natürlich, wie du halt eben auch schon gesagt hast, dass die Kundin es im besten Fall gar nicht merkt. Es soll halt ganzheitlich Tamaris sein, unabhängig in welcher Stufe wir unterwegs sind und welche Assets wir einsetzen. Denn da wollen wir natürlich Customer-Centered sein und wirklich sagen, hey, das, was du gerade brauchst, haben wir, das, was dich interessiert, das geben wir dir. Und wir glauben eben, dass jede Interaktion eine Chance ist, die Markenwerte zu kommunizieren und eine ja emotionale Resonanz zu erzeugen. Und dass Marken eben auch für etwas stehen müssen. Und wir kommen halt ursprünglich, also unsere DNA der Marke Tamaris, ist der Schuh auf Weiß. Den kennt jeder.
Ja.
Auch das Tamaris Flüstern kennt jeder. Das hat einen riesigen Wiedererkennungswert, was wir über Jahre aufgebaut haben, wo wir natürlich sagen, das ist Bestandteil unserer DNA. Aber wir haben uns natürlich auch gefragt, wie können wir diesen Schuh auf Weiß eben für diese Digitaltransformation weiterentwickeln? Also wie muss das Ganze erweitert werden, ohne wirklich in die DNA einzugreifen, um digital zu funktionieren? Und ja, da haben wir halt eben gesagt, okay, wir müssen eine ganzheitliche, emotionalisierte Markenkommunikation in perfekte Abstimmung zu Performance schaffen und eigentlich uns so positionieren, dass wir Lebensmomente der Tamaris-Kundin erfassen. Also, dass wir quasi eine Art beste Freundin sind als Marke Tamaris. Ob es jetzt darum geht, dass man Tamaris-Schuhe auf dem Hochzeitstag trägt oder was ganz Alltägliches mit dem Hund spazieren geht und dabei Tamaris-Schuhe trägt, aber dass Tamaris quasi ein Begleiter ist. Und wie gesagt, wir haben uns dann genähert und haben gesagt, okay, wir wollen den klassischen Full-Funnel-Ansatz testen. Zunächst mit Schwerpunkt Google und Meta, weil wenn man anfängt, Dinge zu testen, möchte man es im ersten Schritt ja auch nicht so kompliziert machen. Das heißt, wir haben uns ein klassisches Set, was wir geglaubt haben, was für uns gut funktioniert, zusammengestellt und haben in Zusammenarbeit mit unserer Agentur Aufgesang aus Hannover, die sehr performance-driven ist, gesprochen und gesagt, hey, das ist der Ansatz, den wir zukünftig fahren wollen und da etwas ausgearbeitet und da letztlich unsere Kreativagentur noch mit reingenommen, die einen starken Digitalfokus hat, das ist Fuel aus Hamburg und haben diese beiden Parteien genommen und haben gesagt, okay, wir wollen die beiden Welten aus Branding und Performance in optimaler Weise vereinen. Das klingt jetzt nach einem sehr großen Gedanken, aber letztlich ist daraus, glaube ich, ein sehr solides Konzept geworden vor dem Leitmotiv, was ich eben genannt habe, also wirklich in Richtung Lebensmomente zu gehen und die Konsumentin nochmal in einer alternativen Weise anzusprechen und auch mit Bewegtbild anzusprechen, was natürlich in der digitalen Welt nochmal deutlich kreativer und individueller geht, als es jetzt beispielsweise im klassischen TV der Fall ist, haben wir da, glaube ich, eine sehr gute Basis geschaffen und haben natürlich auch von Anfang an sehr eng mit Google zusammengearbeitet, um uns halt kontinuierlich anzuschauen, was ist denn ein Best Practice, wie könnte es funktionieren und wie funktioniert es letztlich bei uns, um kontinuierlich zu optimieren. Und beim Setup jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir eine Transformation quasi von diesem klassischen Full Funnel, also von diesem Trichter, eher in Richtung Sanduhrmodell gegangen sind.
Okay, das ist spannend. Was heißt das?
Wir sind letztlich zunächst reingegangen und haben gesagt, okay, ganz oben Awareness, das muss der breite Teil des Trichters sein. Wir müssen viel Reichweite schaffen, um natürlich erstmal ja, Attention und Awareness bei dem User zu kriegen. Dann gehen wir in Consideration, wo wir sagen, hey, da muss halt in irgendeiner Form eine Interaktion stattfinden. Sei das jetzt ein Klick, ein Like, ein Share, was auch immer, aber es muss eine Interaktion stattfinden. Und im letzten Funnel-Step, was natürlich der schmalste ist, geht es dann um den Abverkauf. Das ist ja dieses ganz klassische Modell. Ja. Dann haben wir aber gesagt, okay, wir haben im Consideration-Bereich sehr viel Traffic, der kommt auch an. Wir merken aber, wenn wir starke Consideration-Phasen haben, da wir ein Modeunternehmen sind, ist es saisonal bei uns mal ein bisschen unterschiedlich, wie wir auch Budgets aussteuern. Und wenn wir eben diese starken Consideration-Phasen haben, merken wir, okay, im Purchase können wir es eben nicht linear mitskalieren. Was man natürlich im Idealfall gerne möchte, ne? Dass man sagt, okay, man gibt oben was rein, dann ja, geht man in der Mitte nochmal drauf ein und forciert eine Interaktion und dann hat man dann letztlich den Kauf. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ist das überhaupt der richtige Weg, so zu gehen? Und haben dann hin und her diskutiert und gesagt, was wäre denn, wenn wir einfach diesen Consideration-Bereich, also diese Mitte dieses Trichters sozusagen erstmal verschmälern und sagen, wir gehen sehr breit in Consideration, wir erhoffen uns aber, und das hat sich letztlich ja auch bestätigt, dass unsere starke Markenkraft dafür sorgt, dass ja eben die Aufmerksamkeit der Kundin da ist und an irgendeiner Stelle ein starkes Purchase-Interesse entsteht. Das entsteht natürlich nicht sofort, aber es ist schon wichtig, eben der Kundin zuerst die Marke Tamaris eben zu zeigen, zu kommunizieren, zu zeigen, für was wir stehen, um dann letztlich uns in irgendeiner Lebenssituation, in irgendeinem Bereich in Betracht zu ziehen. Sei es jetzt für den Hochzeitstag oder was auch immer. Und das ist letztlich das Setup, mit dem wir jetzt auch sehr erfolgreich schon seit einiger Zeit gehen. Das war sehr viel Trial and Error, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Also viel Verschieben von Budgets, viel Kontrollieren von KPIs. Aber letztlich hat sich das für uns wirklich gut ausgezahlt.
Da fallen mir jetzt gleich 1 Million Fragen zu ein. ich versuche es mal zu sortieren. Also Frage Nummer eins. Ich meine, der Funnel, der klassische Trichter, den man kennt, der ist ja auch eher idealtypisch, ne? So wie wir vorhin drüber gesprochen haben, idealtypischer Kunde, idealtypischer Funnel. So, am Ende, klar muss man natürlich schauen, inwieweit skalieren Kosten im Lower Funnel. Da habe ich jetzt bei dir rausgehört, okay, also Grenzkosten sozusagen oder die Grenzkostenkurven, die haben irgendwann nicht mit skaliert, weswegen ihr überlegen musstet, wie ihr die Budgets auch anders verteilt. Mhm. Aber heißt es dann, dass sozusagen die Sanduhr, wie du sie beschrieben hast, ja auch eine Budgetuhr ist? Also das heißt, ihr steckt oben relativ viel rein, in der Mitte jetzt deutlich weniger als früher. Und dann aber sozusagen innerhalb einer wahrscheinlich Grenzkostenoptimierung im Lower Funnel dann so viel, wie es sich eben ROI, CPO-seitig, wie auch immer, dann rechnet. Also wie habt ihr dort an der Stelle sozusagen eure Budgets verteilt?
Korrekt. Also das lässt sich letztlich so verstehen. Wir haben natürlich Abweichungen, wenn man sich unterschiedliche Märkte anschaut. Also die Marke Tamaris ist natürlich hat im deutschsprachigen Raum eine unglaubliche Kraft. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn man sich Märkte anschaut, wo die Marke Tamaris eben noch aufstrebend ist und noch nicht die Markenbekanntheit hat, die sie jetzt vielleicht in Deutschland oder auch in Frankreich oder Österreich beispielsweise hat. Das heißt, wir gucken uns das schon marktindividuell an und entscheiden auch auf Basis dessen. Nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz schon auch ein budgetärer Ansatz. Also, dass wir wirklich sagen, diese Euros, die in Consideration fließen oder in der Masse fließen, müssten es gegebenenfalls nicht sein.
Aber das heißt, du sagst eigentlich, wenn ich dich an der Stelle kurz unterbrechen darf, du sagst ja eigentlich, die Interaktion ist vielleicht gar nicht so viel wert wie ein Marken-Touchpoint, also sozusagen der reine View vielleicht von einem Bewegtbild, von einem Short auf YouTube, wie auch immer, ist mehr wert als die Interaktion. Wie konntet ihr das beziffern?
Also wir gucken uns natürlich auf, wenn wir dann gegebenenfalls gleich auch nochmal über KPIs sprechen, wir gucken uns natürlich auf jeder Funnel-Stufe an, ob die für uns definierte KPI erfüllt ist und in welcher Ausprägung sie erfüllt ist. Also wir haben ganz grundsätzlich für die Awareness-Phase definiert, dass wir gesagt haben, okay, da ist uns qualitative Relevanz sehr wichtig. Also wir gucken uns im Rahmen, wenn wir jetzt beispielsweise über Skippables sprechen oder auch Instagram Story Ads oder solche Geschichten, dass wir uns wirklich auch nicht nur CPMs anschauen, also wie günstig kann ich mir das Ganze einkaufen, sondern auch, wie hoch sind eigentlich meine View Rates, meine CTRs, Entschuldigung.
Was ja dann wieder eine Consideration-Kennzahl wäre. Ja.
Genau, also wie viele Full-Views habe ich eigentlich erreicht? Und weil wir das für qualitativ sehr wertvoll halten, weil es etwas anderes ist, wenn wir jetzt aus einer Zeit kommen, beispielsweise früher, wo man noch irgendwie über einen Ad-Server statische Banner auf T-Online gebucht hat oder so, da hatte man dann einen bestimmten 1000er-Kontaktpreis. Aber man ist sich, ja okay, es hat vielleicht ein View gegeben, aber wie lange wurde das Banner angezeigt? Ja. Ist es überhaupt gesehen worden zwischen 30, 40, 50 anderen Bannern? Das sind ja alles so Fragen, die man sich stellt. Wenn man aber weiß, dass ein Video-Content oder ein Bewegtbild-Content freiwillig konsumiert wurde und auch bis zum Ende geschaut wurde, obwohl die Konsumentin die Möglichkeit hatte, Skip zu drücken, ist das vom Wert für uns viel, viel höher anzusiedeln, als wenn ich sage, okay, ich mache einfach Masse.
Das heißt, Skippable würdest du immer einem Non-Skippable präferieren?
Also das kommt drauf an. Wenn wir eine qualitative Aussage haben möchten, definitiv, weil ich halt bei einem Non-Skippable, die ja in den meisten Fällen in der Vergangenheit auch immer teurer waren als die Skippables, wo ich halt die Kundin zwinge, eine Botschaft zu konsumieren.
Ja. Das dafür kann hast du mehr Platz, ne? Weil ich finde, die Herausforderung, das in Skippable, die Botschaft so unterzukriegen, dass dann auch wirklich der Viewer bis zum Ende bleibt, die war ja schon immer gegeben und ist nach wie vor gegeben. Das ist eine große Kreativleistung letzten Endes, die dann dort drin steckt.
Richtig, aber da ist natürlich auch immer eine sehr enge Abstimmung zwischen unseren Agenturen notwendig, weil wir natürlich auch schon gucken müssen, okay, welches Asset passt am besten zu welcher Werbeform, wie setzen wir es ein? Nichtsdestotrotz, wenn ich es für die Marke Tamaris beantworte, haben wir einen Mix. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wir setzen keine Non-Skippables ein. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir bei den Skippables so gute Leistungswerte erreichen, dass die Non-Skippables gar nicht mehr so zwingend notwendig sind. Da gucken wir uns natürlich auch engmaschig Preise an, ne? Das ist natürlich bei der Masse und den Ländern, die wir bespielen, auch immer ein Kriterium. Das kann und möchte ich nicht leugnen, weil da schaut ja letztlich jeder drauf. Aber grundsätzlich bei passenden Assets, bei passender Botschaft funktioniert das wirklich, wirklich schon sehr gut, muss ich sagen.
Stichwort Botschaft. Wie differenziert ihr dann zwischen den Funnel Steps? Weil eine Markenkommunikation sieht ja in der Regel anders aus als eine Abverkaufskampagne. Gibt es dann in dem Zusammenhang auch nochmal so eine Art Mid-Funnel-Kommunikation für die Consideration? Wie steuert ihr sozusagen kommunikativ den Funnel aus? Das ist meine Frage.
Also grundsätzlich, ich hatte es ja jetzt eben für die Awareness schon beantwortet, wenn es in Richtung Consideration und Purchase geht, setzen wir natürlich auch andere Werbemittel ein. Die müssen nicht klassisch für den Zweck sozusagen gemacht sein oder recommended sein, wie ich eben schon sagte, beziehungsweise um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ja. Wenn wir uns jetzt beispielsweise im Consideration Dinge anschauen, dann gucken wir natürlich auf Traffic, wir gucken, wie viele Interaktionen kommen. Wir schauen uns aber auch im Consideration-Bereich schon Abverkaufszahlen an. Also dieser Bereich ist bei uns ein bisschen verschwommen, weil wir gemerkt haben, dass bestimmte Maßnahmen, also wie zum Beispiel die Video-Action-Campaigns oder auch die Shorts, sich für unterschiedliche Zwecke eignen. Also wenn wir sagen, in der Awareness gehen wir auf Full-Views, in der Consideration gehen wir auf Traffic und im Purchase gehen wir halt wirklich auf Abverkauf, ist das bei uns in Teilen nicht ganz trennscharf. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir uns natürlich anschauen, wo können wir auch das Beste von beiden Welten vereinen. Also wir haben in der Upper Funnel Kommunikation das, was ich eben sagte, dort haben wir emotionale Botschaften. Da zeigen wir echte Frauen, starke Persönlichkeiten, Lebensmomente, wo das Produkt nicht wirklich im Fokus steht. Mhm. Also die Assets beinhalten natürlich Tamaris Produkte, aber man muss es sich jetzt nicht so vorstellen wie beispielsweise unsere klassische Kampagne mit dem Schuh.
Das ist keine Ad, in der nur Schuhe durchrotieren.
Ganz genau.
Genau.
Wenn wir jetzt in Richtung Consideration gehen, haben wir natürlich so etwas wie zum Beispiel auch Collection Ads oder Karussells. Mhm. Wo es wiederum ein Mix aus beidem sein kann.
Also wenn man das ist ein anderes Format, ne? Also weil die Frage, die ich mir gerade stelle, und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, ist halt, inwieweit ja kommunikativ jetzt fernab von spezifischen Kanalformaten unterschiedliche Botschaften streut. Weil ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte.
Ja.
Vor vielen, vielen Jahren, als es um Full-Funnel-Gestaltung ging und so diesen idealtypischen Funnel mit dem Trichter, hatte ich mal Diskussionen mit der Kreativagentur und hieß es, naja, ist doch ganz einfach, der Consideration Funnel, da schreiben wir einfach nicht in den Button rein, jetzt kaufen, sondern jetzt informieren oder sowas, ja. Und in die Headline schreiben wir nicht irgendwie den Produktnamen, sondern das neue Handy so und so testen. Also das war aber auch so theoretisch hergeleitet, weißt du, was ich meine? Also am Ende war es halt. Also in der Theorie macht das ja alles irgendwie Sinn, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, der Konsument, der weiß ja gar nicht, in welcher Phase er ist. Und da geht es ja eher darum, sozusagen das jetzt wieder in Einklang zu bringen mit der gesamtheitlichen Kampagne und mit den Botschaften, die man wirklich transportieren will und jetzt nicht irgendwie den Button künstlich umzubenennen, jetzt kaufen oder jetzt informieren, weil das ist ja Consideration, da dürfen wir noch nicht jetzt kaufen draufschreiben.
Ja, also das ist tatsächlich sehr akademisch. Das ist aber tatsächlich so ein Beispiel, wie man sich dem ja ursprünglich nähert, ne? Also wie unterscheiden sich dann die unterschiedlichen Stufen eigentlich auch kommunikativ? Wir unterscheiden sowohl in der Art der Kommunikation, also im Awareness, wie gesagt, geht es um Botschaften, wo das Produkt auch bewusst in den Hintergrund rückt. In Consideration und deswegen auch eben das Beispiel mit der Collection Ad, daran wird es, glaube ich, ganz schön deutlich, gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren, also auch die Consideration so zu betrachten, dass sie eine Brücke zwischen Awareness und Purchase darstellt. Weil wir haben im Awareness kommunikativ immer noch Geschichten, und auch beispielsweise Lebensmomente, Lebensereignisse, die sind aber schon deutlich produktbezogener. Also ich sag mal, es gibt ein Beispiel, wo jemand seinen Koffer packt und sich gerade fertig macht für den Sommerurlaub und sich seine Dinge zusammensucht und in totaler Vorfreude ist, wo Tamaris Schuhe zu sehen sind, auch bestimmte Tamaris Artikel zu sehen sind. Aber halt eben noch nicht dieses Kauf jetzt, Kauf jetzt, Kauf jetzt. Aber das Produkt ist präsenter als in einer Awareness-Maßnahme, kommunikativ. Das lässt sich natürlich auch in bestimmten Bereichen nochmal anders zeigen. Also um auf die Collection-Ad zurückzukommen, dass man halt den Clip beispielsweise sieht und die Artikel, die thematisiert sind, unten schon einen Klick provozieren. Also dass ich mir wirklich schaue, okay, welche Sandalettchen packt sie jetzt in den Koffer Und die werden natürlich unten drunter angezeigt und wenn mir die gefallen, schaue ich die mir im Online-Shop an. Das heißt, da gehen wir kommunikativ so ein bisschen die Brücke. Und wenn wir in den Purchase gehen, dann sagen wir wirklich, okay, wir beschränken uns auf das Produkt. Und das klingt immer so negativ, wenn man sagt, man beschränkt sich auf das Produkt. Aber letztlich geht es an der Stelle darum, dass wir die Kunden im Vorhinein bestenfalls so sehr im Hinblick auf Marke abgeholt haben und auch ganzheitlich abgeholt haben, dass sie eine Kaufintention hat. Und da kommen wir dann ja auch wieder in Kanäle, wo wir sagen, da sind wir in Teilen limitiert. Also wenn wir sagen, wir reden beispielsweise über klassische Google Ads oder Google Shopping, da geht es dann letztlich nicht mehr wirklich um Botschaft, sondern ich zeige dir das Produkt, was du gerne hättest für den Lebensmoment, den du dir wünschst, den Schuh, den du benötigst oder auch die Textilie oder das Accessoire, was du benötigst, sodass ich daraus im besten Fall sowohl kommunikativ als auch in der Orchestrierung zwischen den unterschiedlichen Steps eine ganzheitliche Customer Journey ergibt. Das ist die Idee dahinter.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Consideration Funnel. Und zwar, hattest du ja vorhin erwähnt, naja, da ist ja das Engagement oder ein ganz konkreter Klick ja als KPI ausschlaggebend. Differenziert ihr dann nochmal in sozusagen der Qualität eines Visits auf der Website? Also habt ihr sowas wie viele Advertiser nutzen Qualified Visit, also sozusagen man bezieht noch mit ein, wie lange war das auf der Website, oder müsste sich x Seiten angeschaut haben, sowas? Oder ist es erstmal der reine Klick, der für euch relevant ist?
Im ersten Schritt ist es der reine Klick. Also Klicktiefen gucken wir uns in dem Detailgrad noch nicht an, weil wir erstmal nur wissen wollen, in der Consideration hat ein Klick stattgefunden, ist der auch wirklich auf der Webseite gemessen worden. Und wir schauen uns natürlich aber auch an, wie sind die Leistungswerte dahinter. Also das ist so ein bisschen das, was ich eben sagte, dass wir, dass wir die KPIs nicht ganz trennscharf betrachten.
Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, ne? Also spätestens, wenn man so eine KPI dann auch in Anführungszeichen erfindet, also so eine Qualified Visit, den man dann mit seinem gewählten Web-Analytics-Tool dann mehr oder weniger aufwendiger aufsetzen muss, dann muss man ja ohnehin darauf achten, dass da eine Korrelation, eine sehr starke Korrelation vorhanden ist zum Abverkauf. Insofern, das jetzt künstlich zu trennen, kann man zwar machen, auf der anderen Seite, wenn ihr da sozusagen Multi-KPI optimiert unterwegs seid, macht das ja. Es ist ein ähnlicher Ansatz, nur dass ihr halt einfach mehrere KPIs anschaut.
Richtig. Also das machen wir auch, wie gesagt, über alle Funnel-Stufen hinweg. Immer in dem Wissen, welches primäre Ziel diese Funnel-Stufe denn grundsätzlich hat, aber immer mit dem zweiten und dritten Blick auf die KPIs des Gesamtfunnels. Weil letztlich ist das unterste Ziel natürlich immer für uns der Abverkauf, aber es ist natürlich kein linearer Weg. Also da sind wir wieder bei dem perfekten Funnel und dem perfekten Kunden, der dann in einer Frequenz von 5 Awareness gesehen hat, dann vielleicht noch Consideration und dann direkt den Kauf ausführt. Ich glaube, wenn das so wäre,
wären... Und das innerhalb von der gewünschten Customer Journey dauert, das heißt 5 Tage.
Ganz genau, damit so die Messungen Klicks auch nicht durcheinander kommen. Aber das ist halt eben in der Praxis halt einfach unmöglich, ne? Das heißt, das schaut man sich natürlich auch langfristiger an und muss auf bestimmte Messmechanismen zurückgreifen, wo man sich auch ganzheitliche Customer Journeys anguckt. Wer ist überhaupt die Kundin? Ich habe es anfänglich gesagt, unsere Zielgruppe ist wirklich sehr breit. Das heißt, es kann eine Abiturientin sein, die mit 18 unsere Schuhe für eine Festlichkeit kauft. Es kann aber auch jemand sein, der 75 ist und jeden Tag mit dem Dackel in den Park spazieren geht bei jedem Wetter. Und deswegen ist die Herausforderung daran auch wirklich sehr komplex und wirklich zu gucken, was möchte eigentlich die Kundin in welchem Moment haben. Da gibt es im Rahmen der Full-Funnel-Strategien und auch bei Google ja immer auch wieder Gespräche über so Dinge wie Ad-Sequencing beispielsweise, wo man dann wirklich reingeht und sagt, man targetet ganz spezifisch auf bestimmte Situationen, Sequenzen, auf Lebensmomente mit kontextuellem Targeting. Ich glaube, so sehr uns KI auch hilft und so sehr auch Dinge wie Demand Gen beispielsweise im täglichen Leben helfen, gilt es halt, dieser Komplexität trotzdem Herr zu werden und sie zu orchestrieren. Es wird, glaube ich, dadurch nicht leichter. Es wird einfach nur anders und die Herausforderungen werden andere sein und spannende sein.
Jetzt haben wir ja ganz gut verstanden, wie ihr euren Funnel sozusagen skizziert, ne? Also Stichwort Sanduhr, wie ihr kommunikativ unterwegs seid, auch so ein bisschen was über eure KPIs erfahren. In der Frage, die ja grundlegend ist, jetzt insbesondere in deiner Verantwortung, ist ja auch, wie budgetiert man jetzt den Funnel? Weil, ich sag mal, beispielhaft, du hast einen Euro und dann muss man sich ja die Frage stellen, okay, wie viel stecke ich jetzt in Awareness, wie viel in den Mid-Funnel, wie viel in Lower-Funnel? Deswegen, kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, sozusagen inwieweit ihr mit Attributionsmodellen arbeitet oder ein Media-Mix-Modeling da noch mit reinspielt, wie dynamisch ihr das verändert, also wie schnell sozusagen innerhalb einer Woche, eines Monats, eines Jahres, wie auch immer. Also Stichwort Budgetierung des Full-Funnels, wie geht ihr daran?
Das ist eine sehr komplexe Frage.
Wie du in einem Satz perfekt und einfach beantworten kannst.
dann müssen wir einmal kurz auf den Pausenknopf drücken. Ich versuche es möglichst vollumfänglich und kurz zu beantworten. Also in einem Satz, wir gehen komplett dynamisch und fließend mit den Budgets um. Wir haben natürlich Hilfsmittel. Also ich sag mal, wenn wir über Marketing-Mix-Modeling sprechen, so würde ich der Ausprägung es noch nicht bezeichnen, weil ein Marketing-Mix-Modeling für mich nicht nur den Full-Funnel, sondern wirklich sämtliche Marketingmaßnahmen beinhalten würde. Und an der Stelle, muss ich ganz ehrlich zugeben, gibt es bei uns definitiv noch Potenzial nach oben, wo wir auch aktuell dran arbeiten, aber an der Stelle sind wir noch nicht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns alles so engmaschig an, um auch Effekte zu prognostizieren. Also wir gucken uns die einzelnen Kanäle und auch die einzelnen Maßnahmen der Funnelstufen, also wirklich bis runter auf die Maßnahme an und schauen, okay, wenn wir bestimmte Stellschrauben drehen, was passiert dann eigentlich mit anderen Kampagnen?
Macht ihr das? Arbeitet ihr mit Inkrementalitätstests beispielsweise?
Ja, aber noch nicht in der Ausprägung, wie wir es eigentlich müssten. Mhm. Also wir schauen uns natürlich wenn wir jetzt über den Bereich Awareness sprechen, nehmen wir uns natürlich auch Hilfsmittel von extern zur Verfügung. Das sind Marktforschungsergebnisse. Das sind beispielsweise auch Google Brandlift Studies, wo wir uns halt angucken, okay, wie ist eigentlich eine Recognition an der Stelle? Kann man sich an das erinnern? Kann man das überhaupt mit Tamaris in Verbindung bringen? Dann natürlich, wie sind Effekte, wenn man auch bestimmte Budgets mal rausnimmt? Also wie ich schon sagte, arbeiten wir da sehr dynamisch und schauen uns dann aber den ganzen Funnel an und Effekte dessen. Also das ist momentan, ich nenne es mal, ein manuelles Attributionsmodell, auf Basis dessen wir uns das Ganze anschauen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen es uns mit diesen ganzen Maßnahmen, die in diesem Funnel stecken, im ersten Schritt nicht zu kompliziert machen, sondern es ist uns wichtig, wirklich Ableitungen treffen zu können. Da können wir uns auch mal irren. Ich glaube, das wär utopisch zu sagen, dass das immer funktioniert. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, Tendenzen abzuleiten und auch Verhaltensweisen von bestimmten Funnelstufen, Maßnahmen und auch Assets möglichst realistisch zu prognostizieren.
Ja.
Und das ist letztlich auch die Budgetentscheidung, die dahinter steckt. Ja. Also das ist ein komplett dynamischer Prozess.
Okay. Ich bin ein sehr großer Freund von Inkrementalitätsexperimenten. Bin mir darüber bewusst, dass die sehr aufwendig sind und man da entsprechende Data Scientisten im Zweifel ja auch an Bord braucht oder zumindest mal in der Agentur, wenn man sie nicht intern hat. Weil darüber kann ich halt wirklich sehen, sozusagen, was bringt mir der zusätzliche Euro auf der ganz konkreten Maßnahme. ohne dann Seiteneffekte zu haben, die damit reinspielen oder halt Kanäle vielleicht falsch zu beziffern, weil einfach der Kanal sehr gut darin ist, sich dann doch wieder den Sale irgendwo zu holen, der aber im Zweifel halt nicht inkrementell war, sondern nur in der Messung dann sozusagen in dem Kanal XYZ auftaucht. Aber wie gesagt, super komplex und kann man halt auch nicht unbegrenzt machen und auch nicht unendlich viele parallel, ganz im Gegenteil. Also idealerweise hat man da nur ein oder zwei parallel laufen, weil sonst funktioniert das Spiel eh nicht mehr. Genau, das nur kleine Randnotiz von meiner Seite. Großer Fan davon, aber ist halt einfach super aufwendig. Ja.
Das ist so, leider.
Abschließende Frage an dich zum Funnel. Also du hattest ja eingangs gemeint, ihr habt eine Always-On-Full-Funnel-Strategie. Das heißt also, die läuft jetzt wirklich 12 Monate im Jahr durch. Wie geht ihr dann mit Kampagnen um? Also ihr habt ja sicherlich auch mal irgendwie die Sommerkampagne oder Black Friday Special irgendwas. Werden die dann auch Full-Funnel gespielt? Wie fasst ihr die daneben ein? Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen noch?
Also grundsätzlich, da wir uns ja in der Modebranche befinden, sind bei uns immer, wenn man es so ganz grob sehen möchte, haben wir einmal Peak Frühjahr Sommer. Das geht dann immer so in Richtung April, Mai und Herbst, Winter. Das ist dann Ende August bis grob gesehen Start Black Friday, also bis Anfang November circa. Die klassischen Werbemaßnahmen, also wenn wir jetzt beispielsweise über TV reden, laufen in dieser Zeit in einer relativ hohen Frequenz. Die Digital-Assets greifen aber wiederum bestimmte Bestandteile der klassischen Kampagnen auf. Also du musst es dir vorstellen, ich habe jetzt sehr viel über Lebensmomente und auch Emotionalisierung gesprochen. Wir nutzen allerdings auch bestimmte Parts, beispielsweise TV-Spots wie man ihn klassisch kennt, auch im Digital, um sie in Teilen beispielsweise auch gegen bestimmte Digital-Assets zu testen, sie parallel laufen zu lassen und sind da letztlich in einer kontinuierlichen Abstimmung, weil es ja schon eine, ich nenne es mal eine Win-Win-Situation ist. Also man hat Offline-Kanäle, die halt eben den Druck auf die Marke richtig hochhalten, ob das jetzt TV-Spots sind, ob das TV-Sponsorings sind, Out-of-Home-Kampagnen an Bushaltestellen, whatever. Das heißt, in dem Moment hat Marke und auch Produkt eine sehr hohe Präsenz. Und da geht es dann halt wieder darum, okay, wie greift man das für den Digitalbereich mit auf? Das findet bei uns statt. Das heißt, der Artikel, der jetzt beispielsweise an der Bushaltestelle in Düsseldorf an der Königsallee hängt, der ist beispielsweise mit dem Hangtag auch in einer Purchase-Kampagne, also unser Tamaris Hangtag befindet sich immer an unserem Markenlook. Das ist dieses kleine Schildchen mit unserem Logo drauf, was die klassische Kampagnendarstellung hat. Das heißt, diesen Artikel würde man jetzt beispielsweise im Kontext der Consideration oder auch Purchase-Phasen finden. Also, dass es da bestimmte Wiedererkennungswerte gibt. Aber letztlich ist digital eine Erweiterung dieser klassischen Kampagne, so wie ich es anfänglich gesagt habe, um halt eben Dinge nochmal anders zu erzählen, Menschen nochmal anders zu engagen und auch unabhängig von Offline-Kanälen zu funktionieren. Weil diese klassischen Media Flights natürlich, wie ich es gerade sagte, bestimmte Peaks im Jahr haben und wir schon den Anspruch haben, in einer digitalen Welt, die sich halt auch wirklich super schnell verändert, die unterschiedliche Ansprüche hat, ja, 24/7, 12 Monate im Jahr on zu sein und der Kundin zu entsprechen und sie zu empowern.
Vielen Dank für die vielen Einblicke jetzt in eure Funnel-Strategie. Zum Ende unseres Podcasts stelle ich meinen Gästen immer zwei Fragen. Da möchte ich dich jetzt auch nicht verschonen.
Ja.
Und zwar Frage Nummer 1. Wenn du mit einer Zeitreise mal 10, 15 Jahre zurück oder 18 Jahre in deinem Fall sind es ja, in der du schon in der Digitalbranche aktiv bist, zurück in die Vergangenheit gehen könntest. So, und die Wahl hättest, ein Unternehmen zu gründen, das mittlerweile vielleicht sehr erfolgreich ist. Welches wäre das gewesen oder welches wäre das?
Ich würde gerne noch weiter zurückreisen, denn Ich wäre tatsächlich gerne in den 60er Jahren auf der Madison Avenue gewesen und hätte eine Werbeagentur gegründet. Weil ich glaube, also das waren ja damals Mad Men. Ich wäre dann ein Mad Woman gewesen. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Gedanken super spannend, weil da ja wirklich so die Werbebranche in den Anfängen beziehungsweise im Boom war. Und ich glaube, dass es super spannend war, die Dinge entsprechend zu entwickeln und einfach total kreativ in ganz neue Richtungen zu denken für große Marken. Und das stelle ich mir sehr spannend vor.
Was damals ja dann noch nicht digital gewesen wäre.
Nee, das wäre noch nicht digital gewesen. Das wäre dann noch erwachsen. Ja.
Und wenn du die Wahl hättest, dir morgen Abend aussuchen zu können bei einer großen Veranstaltung, welche Persönlichkeit aus dem Marketingumfeld oder aus der Tech-Branche du kennenlernen könntest, wer wäre das?
Ich würde mich sehr gerne mal mit zwei Personen unterhalten auf der Veranstaltung, und zwar mit Grace Coddington und Anna Wintour von der Vogue, weil ich glaube, dass die beiden, also als Creative Director und als Chefredakteur, im ewigen Kampf zwischen kreativen Ideen und Budgets gestanden haben. Mhm. Und ich sehr gerne gewusst hätte, wie die beiden das im Daily Doing so gelöst hätten.
Ja, sehr spannend. Also beide Antworten ist sehr spannend in dem Sinne, als dass sie so noch nie genannt wurden, sondern klassischerweise ist es irgendwie Facebook und Mark Zuckerberg.
Ah ja, okay.
So der klassische, irgendwie, was hätte ich gerne gegründet? Naja, Google oder Facebook. Martina, wir kommen zum Ende des Podcasts. Ich bedanke mich sehr herzlich für dein Kommen. War sehr interessant und spannend, einmal zu hören, wie ihr strukturiert seid, wie ihr auch eure Funnel-Strategie aufzieht. Wenn euch da draußen die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple Podcast oder Spotify da und abonniert unbedingt den Kanal. Wir sind jetzt raus. Vielen Dank nochmal an dich, Martina, fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Daniel.